Wir befinden uns mitten im Wahlkampf und ich höre von der einen Seite, uns geht es eigentlich ganz gut. Wir sind ein starkes Land, ja, wir haben ein paar Herausforderungen, aber insgesamt ist doch alles toll. Während die andere Seite mir erzählt, wir sind in einer katastrophalen Situation und wir wissen eigentlich gar nicht genau weiter und wir müssen grundlegend alles ändern. Jeder hat so seine Ansicht, aber was stimmt denn nun wirklich? Das wollte ich wissen von Michael Hüter, einem der Erklärer der deutschen Wirtschaft. Und er hat mir Rede und Antwort gestanden und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge. For a Better Working Life, der NWX-Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Interview. Michael Hüter, Sie sind Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln und einer der Erklärer der wirtschaftlichen Situation der deutschen Wirtschaft. Ich bin erstmal sehr froh, Sie hier als Gast zu haben. Schön, dass Sie da sind. Wir nehmen diese Folge hier auf, kurz nach dem Kanzlerduell. Und wir hatten, ich habe eine Diskussion gesehen von einem Amtsinhaber, der sagt, naja, wir haben ein paar Herausforderungen, aber so schlimm ist es irgendwie auch nicht. Und wir haben einen Herausforderer, von dem ich gehört habe, die Situation ist katastrophal. Wir haben die meisten Firmenpleiten aller Zeiten. Wir haben das dritte Jahr Rezession, das gab es noch nie. Wir haben einen Abfluss von Kapital etc. pp. Was stimmt?
Also wir haben schon eine außerordentlich herausfordernde Lage. Und das hat damit zu tun, dass die gesamtwirtschaftlichen Schwierigkeiten keine Kurzgeschichte sind, sondern seit Anfang 2018. Da begann der Sinkflug der Industrieproduktion, der auch durch die Pandemie nur kurz gestört war und sich danach fortgesetzt hat. Und da müssen wir dann auch die Antworten suchen. Denn das heißt ja, da hat längerfristig was gewirkt. Da hat einmal gewirkt, dass damals die weltwirtschaftliche Ordnung zunehmend unübersichtlicher wurde. Unser exportbasiertes Industriemodell besonders betroffen, mehr als in anderen Ländern. Wir haben zweitens gesehen, das erste Mal von 2017 auf 2018 stieg der CO2-Preis an von 5 auf 15 Euro, je Tonne dann auf 80 Euro. Das heißt, die Anpassungen mussten erbracht werden, vor allen Dingen in der Industrie. Auch das trifft eine Volkswirtschaft mit hohem Industrieanteil ganz besonders. Der Fachkräftemangel hat damals dann zu Reaktionen geführt, dass Unternehmen angefangen haben, Arbeitskräfte zu horten, mit negativen Effekten auf die Produktivitätsentwicklung. Also auch das eine Belastung. Wir haben sehen müssen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft längerfristig aufbauend dann in den negativen Trend eingefahren ist. Und schließlich obendrauf, aber nicht letztlich als ausschließliche Erklärung, sondern als Verschärfung, die Energiepreiskrise, die wir seit dem russischen Angriffskrieg haben. Die schlimmsten Spitzen sind vorbei, aber wir sind natürlich in Europa insgesamt in einer Situation, dass der Industriestrompreis deutlich höher liegt als vorher, während der in China und in den USA unverändert bei 3-4 Cent liegt. Also insofern ist das eine Gemengelage, die vielgestaltig ist, die viele Ursachen hat, die auch natürlich viele Politikfehler zum Ausdruck bringt, beispielsweise die Unklarheit, die Strategieunsicherheit, wie man denn den Weg zur Klimaneutralität nun wirklich geht. Und insofern ist der Befund richtig. Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Es muss Klarheit her. Es muss das Investieren am Standort wieder attraktiver werden. Und da muss auch ein Politikdesign darauf antworten.
Also Sie haben gerade von dem häufig zu lesen und zu hören ein Stichwort Deindustrialisierung gesprochen. Also die Industrieproduktion, haben Sie gesagt, Deindustrialisierung. Ich habe jetzt einen Tweet gefunden von dem, ein paar Tage alt, nur von Jörg Krämer, von der Commerzbank, dem Chefvolkswirt, der beginnt mit dem Wort abwärts und er beschreibt eine Industrieproduktion, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ende 2017, er vergleicht also die heutige Industrieproduktion mit dem Ende 2017 und er sagt, wir liegen heute 17% unter 2017 Industrieproduktion. Das ist ja erstmal ein ziemlich
krasser Wert. Das ist erstmal genau der Befund, den ich beschrieben habe. Der Sinkflug hat eingesetzt und nicht geendet. Was wir aber gleichzeitig auch sehen, ist, dass die Bruttowertschöpfung, und das müssen wir jetzt für die Feinschmecker erklären, in der Industrie weiterhin stabil ist. Was heißt das? Die Produktion steht letztlich für Beschäftigungsintensität in der Industrie. Die Wertschöpfung ist das, was einkommensrelevant ist und vor allen Dingen dadurch zustande kommt, dass man weniger Vorleistungen möglicherweise importiert, dass man in höherwertige Produkte reingeht. Also wenn die Automobilindustrie Automobilwirtschaft weniger in Volumensmodelle geht, mehr in Premiummodelle, dann verschiebt sie das in höher wertschöpfungsträchtige Produkte. Und das führt dazu, dass die Produktion weiterhin sinken kann, aber die Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes stabil bleibt. Das ist also mit ins Bild hineinzubauen und muss auch erklärt werden. Das heißt, erstens, die Unternehmen haben reagiert. Und das wird auch ein weiterer Weg sein. Wir werden als Hochlohnland auf Produktivitäts- und Innovationsvorsprünge setzen müssen, das heißt auf Premiumsegmente. Das wird natürlich auch immer herausfordernd und immer schwieriger. Aber insofern ja, da findet etwas an Industrialisierungsrückbau statt. Wir verlieren auch einen Anteil. Das verarbeitende Gewerbe war bei 23-24%, ist es bei 20%. Wir sind aber immer damit noch nahezu doppelt so stark im Anteil als Frankreich und Großbritannien verglichen, die etwa bei gut 10% liegen, oder die USA. Also, dass es ein gewisses Maß an Deindustrialisierung gibt, ist nicht per se verwunderlich. Die Frage ist, wo führt das hin und was sind die neuen Lösungen, die wir in Deutschland möglich machen? Und da wirkt sich halt aus, dass die Politik über Strategieunsicherheiten, über schlechte Standortfaktoren, über Belastungen des Investierens hier viel Barrieren gebaut hat. Und da müssen wir jetzt dran arbeiten, steuerpolitisch, beim Strompreis, bei der Perspektive der Lohnnebenkosten in der alternden Gesellschaft, die natürlich da dramatisch drauf wirken. Und wir stellen auch fest, dass es gar nicht mal so die direkten Standortfaktoren, die man im Auge hat, sondern vor allem auch die indirekten, die Infrastruktur. Also die Infrastrukturqualität ist gekippt. Das konnte man lange kommen sehen. Ich habe da schon vor 6 Jahren darauf hingewiesen, dass wir so jedenfalls unter diesen fiskalischen Bedingungen nicht zurechtkommen, wenn wir noch nicht mal Qualitätserhalt sichern können. Und gleichzeitig der Fachkräftemangel Probleme aufruft, wie wir uns hier am Standort eigentlich versorgen können mit guten Arbeitskräften. Und das ist genau diese Gemengelage. Insofern passt das. Aber man muss genau schauen, wir haben hier Verschiebungen, die bedenklich sein können. Über das hinausgehend, was im ganz normalen Strukturwandel auch passiert, da werden wir etwas weniger Industrie haben.
Wenn wir das jetzt nochmal versuchen, so ein bisschen abzuschichten. Also es muss Branchen geben, in denen wir innovativ sind und in der Lage sind, auch am Weltmarkt zu reüssieren. Was können das für welche sein? Wir sind ja eigentlich stark in, nach meinem Dafürhalten, in sehr traditionellen Industrien, wo wir top sind darin, inkrementell Dinge zu verbessern, den Motor noch um 3% effizienter, was weiß ich, zu machen. Sie wissen, was ich meine. Ja. Und die Frage wäre, wo ist denn eigentlich der Raum und der Platz in einer Weltwirtschaft, wo wir in den USA eine sehr starke Software-Dominanz haben, ja, das können die unheimlich gut, in China vielleicht, weiß ich nicht, Robotics. Wo ist der Platz für uns und speziell für uns in Deutschland?
Also der ist und bleibt dort, wo wir starten. Und das ist nun mal der industrielle Kern, der Industriedienstleistungsverbund, der die deutsche Wirtschaft der Struktur her bestimmt. Das wird auch im Kern so bleiben. Und man muss erstmal positiv zur Kenntnis nehmen, dass es uns ja gelungen ist, von 2,5% auf über 3,1% die Forschungs- und Entwicklungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt anzuheben. Da ist noch Luft nach oben, aber wir sind schon ziemlich weit vorne. Das Zweite ist, besonders forschungsintensiv, also Anteil der Forschungsausgaben an der Umsatz oder an der Wertschöpfung, sind auch die klassischen energieintensiven Industrien, die manche meiner Kollegen per se als alt definieren, was natürlich keine ökonomische Kategorie ist, alt oder neu, sondern die Frage ist, wie viel Stahl, wie viel Chemie, wie viel Papier, wie viel Glas brauche ich gerade in einem Transformationsprozess zur Klimaneutralität? Und da sehen wir jetzt die Diskussion im Stahlbereich, wenn man sich Salzgitter anschaut, die weit vorne sind, die das auch konsequent gehen. Thyssen, die ein bisschen den Anschluss verloren haben, sich auch mehr streiten und nicht wirklich gute Strategien auf den Tisch legen. Also daran wird sich manches entscheiden. Heißt aber auch, dass es nicht immer nur um neue Branchen geht, sondern in den Branchen, die wichtig sind für die Transformation. Das geht ja gerade um Material. Es geht um beispielsweise die Polymerchemie, wo wir einfache Materialien, leichte Materialien für emissionsarmes Fahren und ähnliche Dinge benötigen. Das hat weiterhin Zukunft. Die Frage ist, was können wir davon am Standort halten oder welchen Teil der Wertschöpfungskette halten wir hier? Interessant ist übrigens, dass so manches, was mal gesagt wird, wenn es sich dann wieder ändert, gar nicht zur Kenntnis genommen wird. Also Beispiel BASF gibt die Ammoniakproduktion aus. Das ist ein Thema, wo man sagen kann, müssen wir in Deutschland Ammoniak herstellen? Mhm. Ja, vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht irgendwie doch, weil im Rahmen der Wasserstoffwirtschaft das für die Transportfähigkeit eine große Rolle spielt. Nun stellen wir fest, wenn wir uns wieder die Produktionszahlen anschauen, dass wir mittlerweile wieder eigentlich auf dem Produktionsniveau von Ammoniak sind, wie nahezu vor der Krise. Mhm. Und da ist also gar nicht so viel weg, wie man dann denkt, wenn sich einer äußert. Also der Prozess des Strukturwandels ist halt immer sehr, sehr, sehr vielgestaltig. Und es kommt etwas ganz Besonderes hinzu dieses Mal. Es ist ja kein Strukturwandel, der sich aus technologischen Neuerungen oder veränderten Konsumentenwünschen ergibt, sondern deshalb, weil wir politisch zu Recht definieren, zur Mitte des Jahrhunderts soll diese deutsche Volkswirtschaft netto null klimaneutral sein. Also die Emissionen, die wir noch haben sollen, durch CO2-Entnahme kompensiert werden, sodass wir da die netto null haben. Und das heißt, es ist ein politisch definierter Strukturwandel per Termin. Das muss man sich immer klar machen. Daraus folgen ja auch andere politische Verantwortlichkeiten. Und der Streit zwischen den Parteien wird ja nicht wirklich am Thema entlang geführt, sondern mit Überschriften. Nicht? Die CDU und FDP werfen den Grünen vor, sie würden nur subventionieren und kleinteilige Steuerung machen. Da ist auch was dran. Aber wenn ich mir andersrum anschaue, wie ist denn der Vorschlag dann, den Weg nach vorne zu gehen, nur über den CO2-Preis, dann habe ich gerade bei den energieintensiven eine Herausforderung, das wird so nicht passieren. Dann werden sie nämlich weggehen. Dann werden wir sie aus Deutschland verlieren. Also muss ich, gerahmt durch den CO2-Preis, aber hinzu auch einen Umbau Stahl, Chemie hier am Standort ermöglichen durch verlässliche Rahmenbedingungen, durch Contracts for Difference, die man auch ja ausgeschrieben hat, die auch laufen. Im Grunde ist eigentlich die erste Runde rum. Und deswegen wäre es besser, wenn da mal ernsthafter diskutiert würde, statt zu sagen, die einen sind die Deppen, die machen das mit Subventionspolitik und Industriepolitik und die anderen sind die Klugen, die haben dann den CO2-Preis. Wenn der CO2-Preis auch für private Haushalte relevant wird, 2027, wenn wir das ETS2 in Europa bekommen für Mobilität und Wohnen, und der CO2-Preis dann nicht nur bei 80 Euro die Tonne, sondern bei 150 Euro oder bei 200 Euro
merkt
die Tonne.
Merkt das jeder im Portemonnaie.
Dann merkt das jeder und dann wird das politisch auch eine CDU-geführte Bundesregierung nicht so einfach aushalten. Dann weist sie auf das Klimageld hin, okay, ist ja auch richtig, das muss man dann auch machen. Dann sagt der Kanzler, ist alles schwierig, haben wir aber jetzt hingekriegt, Wahl in Deutschland jeden Einzelnen zu erreichen, ist eigentlich nicht vorgesehen. Weil alles eigentlich über Steuernummern funktioniert. Hier habe ich aber Leute, die gerade hier erreichen will, die vielleicht gar keine Steuern zahlen, weil sie am unteren Ende der Einkommenshierarchie sind. Aber genauso richtig kann es ja sein, mit einem Heizungsgesetz den Umbau in den Haushalten auch zu befördern. Warum eigentlich nicht? Man muss es nicht so machen, wie es jetzt in dem Gesetz angelegt war zunächst mit strikten Vorgaben und was läuft aus. Aber dass sozusagen der Umbau zur strombasierten Wärme natürlich über die Sektorkopplung zentral ist. Und dass ich am Ende frage ich, mache ich es nur über das Klimageld oder mache ich es auch darüber? Und dann schaut man rein, dass die Probleme sehr viel differenzierter sind als in dem Schwarz-Weiß. Und das würde ich mir eigentlich wünschen. Die Lage ist ernst genug, als dass man nicht nur sich in Überschriften aufhalten muss.
Jetzt sind wir auf dem Weltmarkt in Konkurrenz mit eben anderen großen Playern, die nicht alle 2015 jedenfalls nicht mehr Klimaneutralität sich auf die Fahne geschrieben haben, Stichwort USA zum Beispiel. Und Sie haben gerade schon den Begriff oder den Hinweis gegeben auf die Energiekosten. Wie kann das denn funktionieren? Internationaler Wettbewerb, hohe Energiekosten, wie kann das funktionieren? Wenn ich produziere, brauche ich natürlich für alles Energie.
Ja, also ich meine, das Problem ist, dass man bei einer Frage des Energiesystems und der Grundlastbereitstellung nicht alle 5 Jahre was anders machen kann. Insofern muss man manchmal auch Fahrtabhängigkeiten akzeptieren. Es ist vor langer Zeit entschieden worden, dass wir aus der Kernenergie aussteigen. Erst bei Schröder, dann bei Merkel forciert. Haben alle Parteien mitgetragen und die damals am lautesten waren, sind jetzt irgendwie, also ich glaube, Herr Söder war damals Umweltminister 2011, war einen sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie verlangt. Mhm. Was heißt das? Das heißt, dass wir Grundlast über Erneuerbare bereitstellen. dass wir einen guten Netzausbau und Speicherausbau brauchen. Das ist von der alten Regierung Merkel völlig versemmelt worden.
Für die Tage, wo die Erneuerbaren...
Nein, ich brauche vor allen Dingen Netzausbau, um den Ausgleich zu organisieren, okay. Weil wir die Erneuerbaren eher dort produzieren, wo wir sie nicht brauchen, also im Norden statt im Süden. So, da baue ich die Leitung. Ich brauche vor allen Dingen Speicher, um das auszugleichen. Das alles ist in der Ausbauphase auch teuer. 20 Milliarden unnötig teuer, weil wir das als Erdkabel verlegen, wie Niedersachsen und Bayern gewünscht haben. Das hätten wir auch anders machen können mit Überlandleitungen. Wir sparen 20 Milliarden und können das schneller machen. Wir können die 20 Milliarden auch in den Speicherausbau packen. Aber Grundaussage ist, dieses für Deutschland definierte Energiesystem basiert in der Grundlast auf Erneuerbaren. Dazu brauche ich flexible Residualkraftwerke und das sind Gaskraftwerke. Wasserstofffähige Gaskraftwerke, das sind keine Atomkraftwerke. So, wer jetzt also kommt und sagt, jetzt bauen wir wieder Atomkraftwerke, der muss ja erstens fragen, wann will ich die denn haben? Also, wenn ich mir viel vorstelle, in 20 Jahren, das ist aber unwahrscheinlich. Bis dahin sind sie ja nicht da. Also führt es ja an dem Ausbau Erneuerbaren nicht vorbei. Also,
jedenfalls nicht,
nicht schnell. Es hält aber möglicherweise davon ab, weil irgendeine Fiktion in den Raum gestellt wird, für die es wahrscheinlich gar keine gesellschaftliche Mehrheit gibt und dann geklärt werden müsste, wo gehen wir, was machen wir denn mit dem Endlager? Das Thema hatten wir jetzt ja gerade von der Hacke. Also wir sollten eher ein europäisches Netz sehen, wo wir den Ausgleich dann auch organisieren bei unterschiedlichen Grundlastbereitstellungen.
Frankreich, Deutschland zum Beispiel. Als
aber jetzt zu glauben,
Kontrast.
Wir könnten mit Atomkraftwerken oder Kernkraftwerken nochmal neu anfangen. Und das löst das jetzige Problem, das sicherlich nicht. Ich meine, die drei, die hätte man weiterführen können, Lingen und so weiter. Pro Atomkraftwerk brauche ich 2000 Windräder, um das zu ersetzen. Also insofern, das war blöd. Das hat die Regierung auch nicht verantwortlich gemacht. Und da sind die Grünen auch in ihrer ideologischen Borniertheit hängen geblieben. Und die SPD hat nicht den Mut gehabt, das zu ändern. Nur scheinbar geändert mit dem Durchgriff des Kanzlers, aber es war ja für ein paar Monate. Man muss ja immer sehen, Atomkraftwerke, die noch da sind, die abgeschrieben sind, habe ich ja dann Strom zu Grenzkosten. Wenn ich aber Atomkraftwerke neue baue, habe ich gar keinen günstigen Strom, denn ich muss ja dann die Kapitalkosten in den ersten Jahrzehnten mitbedienen. Die bei uns waren alle abgeschrieben. Also da werden Dinge miteinander verglichen und Themen aufgerufen, die nicht wirklich überzeugen. Und diese kleinen, angeblich smarten, modularen Atomkraftwerke sind auch nicht das, was uns hilft. Amerikanische Investoren in den USA haben das wieder eingestellt. Ich glaube, wir müssen einfach den einen Weg dann gehen. Ständig alle Bälle, die auf dem Tisch liegen, hochzuwerfen, mag für einen Jongleur interessant sein, aber nicht für die Politik, wo ich eine gesamte Gesellschaft damit in Frage stelle.
Und Planungssicherheit brauche. Aber wie kriege ich den Preis jetzt runter?
Naja, also wir haben ja zwei Möglichkeiten. Das eine ist zu gucken, was treibt denn. Wir haben häufig Gestehungskosten, die gar nicht hoch sind. Das Problem ist die Veredelungskosten. Das heißt, wie kriege ich das dann dorthin? Das sind die Netzkosten, die Netzausbaukosten, die Fehlsteuerungen im System, dass wir hohe Netzentgelte dort zahlen, wo Erneuerbare eingespeist wird, statt dort, wo sie genutzt wird. Die Frage, ob man nicht zwei Strompreiszonen in Deutschland bräuchte, gehört auch mit dazu, um die Anpassung zu beschleunigen. Aber
wie würde das funktionieren?
Ja, das hatten wir schon mal. Also das kann man machen. Da gibt es Argumente dafür und dagegen. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen unentschieden. Ich glaube, es geht erstmal darum, dass wir die ganzen Netzausbaukosten aus den Netzentgelten rausnehmen, weil das Infrastrukturkosten sind, die ich in ein Amortisationskonto packen würde. Warum sollen die jetzt gezahlt werden? Die finanzieren wir im Augenblick durch Kredit, nehmen wir in ein Haus und stellen dagegen Forderungen aus der Zukunft, wenn dann der Strompreis bei uns deutlich auch einstellige Cent hat und wir dann im Grunde einen Aufschlag machen, um das zu refinanzieren. Also das kann man ja sich alles vorstellen und auch gut einsteuern. Dann hätte ich jedenfalls das Thema Netzentgelte und Dynamik der Netzentgelte, die auch in der Übergangsphase deshalb immer wieder steigen, weil ich die Redispatch-Kosten habe. Also ich habe zu viel Angebot Erneuerbare in Brandenburg und zu wenig in Baden-Württemberg. Da muss ich abregeln, hier muss ich was zuschalten. Das macht die Sachen teuer. Wenn ich das Ausbau des Netzes und der Speicher habe, muss ich das kaum noch machen. Und insofern sollte diese Übergangsphase jetzt uns nicht aus der Kurve werfen.
Wie lange dauert die?
Also das sind die nächsten 10, 15 Jahre. Also wir sind jetzt im Jahr 25, also ich würde sagen bis Mitte der 30er muss das eigentlich alles durch sein, was dieses Thema angeht, was Wasserstoffnetz und Ähnliches angeht. Man kann natürlich auch den Börsenstrompreis oder auf den Börsenstrompreis subventionieren, wenn der oberhalb von 6 Cent liegt, dann mache ich das quasi unten. Auch das ist eine Möglichkeit, weil ja im Grunde die Politik eine Wette gegen sich selbst eingeht. Nicht? Also sie gibt ein Versprechen, wir organisieren das durch den Ausbau. Und da habe ich immer gar nicht den Widerstand so verstanden, weil ja, eine Subvention und was weiß ich. Naja, aber eine, wo die Politik sich mal an ihre eigenen Versprechen bindet. Denn die Subvention entfällt dann, wenn der Ausbau der Kapazitäten, des Netzes, der Speicher so weit ist, dass wir es nicht mehr brauchen. Ne?
Wenn wir mal auf den Arbeitsmarkt gucken, welche Auswirkungen hat die auch voraussichtliche Entwicklung der nächsten Jahre auf den Arbeitsmarkt? Wir haben ja mindestens zwei gegenläufige Effekte. Einerseits eine demografische Entwicklung, die dazu führt, dass wir immer weniger Arbeitskräfte in Deutschland haben. Und auch singulär in Deutschland ist das ein Thema. Jedenfalls in Europa ist es hier am stärksten ausgeprägt. Andererseits gibt es natürlich jetzt eine Meldung nach der anderen, Stichwort Firmenpleiten, wo Firmen einfach Personal entlassen und Personal reduzieren. Wie entwickelt sich Ihrer Prognose nach der Arbeitsmarkt? Taking all that into account. Ja.
Also kurzfristig werden wir erstmal eine sehr ungünstige Entwicklung erleben, weil einmal das, was Sie mit den Insolvenzen erzählt haben, wirkt. Zweitens wirkt, dass das Labor Hoarding, was die Unternehmen auf den Fachkräftemangel ab 2018 betrieben haben, also Arbeitskräfte zu halten, obwohl sie nicht zwingend brauchen, weil die Rekrutierung teuer ist und so weiter. Das hat negative Produktivitätseffekte, habe ich erwähnt. Und das wird sich korrigieren. Das heißt, das Argument trägt nicht mehr, also man bereinigt das. Das ist meine Sorge für die nächsten Quartale. Wir werden also 3 Millionen Grenze wahrscheinlich überschreiten in diesem Jahr. Prognose sind wir dann noch ein bisschen vorsichtiger, aber 6% Arbeitslosenquote. Das heißt, die schönen Seiten am Arbeitsmarkt sind vorbei. Und auf der anderen Seite wird trotzdem Beschäftigungsaufbau stattfinden in neuen Bereichen, in den Bereichen der sozialen Dienstleistung und so weiter, wo sich einfach viel Bedarfe zeigen. Also da wird es auch einen Switch geben. Es wird ihn auch in der Industrie geben.
Von Industrie zu?
Ja, auch in Industrien. Also wenn beispielsweise von einem Automobilzulieferer für den klassischen Antriebsstrang die Leute und Maschinen fast, also die Produktionsanlagen wechseln können zum Hersteller von Elektrolyseuren, dann ist das so ein in der Industrie stattfindender Wechsel, aber der wird nicht nur so stattfinden. Also insofern bleibt kurzfristig, nächsten 1,5 Jahre Belastung am Arbeitsmarkt durch diese Bereinigungsprozesse.
1,5 Jahre, okay.
Dann werden wir die Knappheiten einfach, die laufen ja stärker, weil wir jetzt ja in die anstrengende Phase reinlaufen, 60 Jahre nach dem Pillenknick. Die nächsten 10 Jahre, die ganz besonders dann die Zeit 65 bis 75, ne, die jetzt genau spiegeln, als damals die Geburtenrate von 2,1 auf 1,4 je gebärfähige Frau runtergegangen ist. Und das kommt aus diesen beiden Seiten. Also insofern wird es da Verschiebungen geben. Es bleibt der Druck hoch auf Produktivitätsgewinne. Mal schauen, wie weit tatsächlich generative KI flächendeckend Effekte haben kann. Wir sehen es in Einzelfällen und dann muss natürlich auch reagiert und umsortiert werden.
Jetzt gibt es ja Stichwort KI. Vor wenigen Tagen gab es ja den KI-Summit in Paris und aus amerikanischer Sicht ist da ja ein noch neuer Ton zu hören, der sehr, sehr optimistisch und positiv ist. Und in Europa hört man ja tendenziell durchaus pessimistische Stimmen, sprich bestimmte Arbeitsprofile, Berufsprofile werden einfach überflüssig, beziehungsweise es wird eine Veränderung stattfinden müssen und Menschen, die bis jetzt einen Job hatten, der als total sicher galt, ja, der teilweise sogar kreative Aspekte hatte, beispielsweise Texterstellung, Grafik oder so, ist auf einmal durch eine KI sehr, sehr günstig und sehr überzeugend qualitativ und immer überzeugender herzustellen. Zwei Fragen. Welche Auswirkungen hat das Thema KI auf das Thema Arbeitsmarkt in Deutschland? Und zweite Frage, abgeleitet davon, welchen Shift, Sie haben es gerade genannt, es wird eine Veränderung geben. Welche Berufsgruppen werden stärker, welche werden schwächer?
Also das wird in einzelnen Segmenten sich immer vollziehen. Ich glaube, also Berufsgruppen schon dort greifend, wo wir ja das, was generative KI bedeutet, dass ich letztlich Muster erkenne aus Texten, dass ich daraus Reaktionen lernende Systeme mache, die trotzdem natürlich immer mit zwei Risiken behaftet sind. Das ist die Halluzination, dass sie ihnen irgendwas anbieten, was nicht stimmt. Also kein Wahrheitskonzept haben. KI-Angebote haben per se kein Wahrheitskonzept. Und dass sie natürlich konservativ sind, weil sie ja eigentlich nur aus der Kombination von Bestehendem Ergebnisse ableiten. Also sie bleiben ja können ja nur das neu kombinieren, ist mal ganz einfach gesagt, was irgendwo drinsteckt.
Sind gefüttert mit dem Wissen der Vergangenheit.
Sozusagen. So ist das. Mhm. Und insofern die Frage, ob das wirklich innovativ ist, und man kann natürlich sagen, ein Teil der Innovation ist auch die Rekombination von Bekanntem, insofern schon. Aber da liegen natürlich gewaltige Chancen. Ich glaube, die Perspektive der deutschen Wirtschaft liegt eher in branchenbezogenen Industry Domain Language Models, weil sie dann sehr spezifisch den in der Vergangenheit erarbeiteten Vorsprung quasi weiterbauen, ohne dass wir hier im Large Language Model, sozusagen im Open Internet, die Halluzinationsrisiken
groß haben. Was wären das für spezielle?
Na, beispielsweise für die Automobilbranche oder für den Maschinenbau, dass das spezifisch sind und die dann auch unternehmensübergreifend für Deutschland ein großes Asset sind, weil wir halt diese Industrie haben. Daraus etwas zu machen, das scheint mir eine wichtige Perspektive zu sein. Grundsätzlich gilt, in Unternehmen verschieben sich natürlich dann den Bedarf. Also wenn ich bei einem Versicherungsunternehmen Standardschadensfälle bilderkennend, KI-gestützt bearbeite, dann muss ich aber auch die Leute, die das da bisher gemacht haben, auch umschichten. Also ich muss sie dann entweder weiterentwickeln oder sie werden im anderen Unternehmen was finden. Also das muss dann ja geleistet werden. Und das ist auch die Sorge, die Acemoglu beispielsweise, sagt der Nobelpreisträger, sagt, naja, KI ist schon ein Riesenversprechen, kein Zweifel. Er würde es jetzt nicht überschätzen wollen, aber es hat Voraussetzungen. Und Voraussetzungen sind, dass wir in der Lage sind, reorganisatorisch in Unternehmen damit umzugehen. Und das mit anderen Kompetenzentwicklungen dann auch wieder zu spiegeln. Also, und man sieht ja auch in manchen Bereichen, dass das wirkt, also wo sie in der Tat, wenn sie Prüfberichte schreiben müssen, und da können sie einfach die Vergangenheit nutzen und dann haben sie ihr geschlossenes System und da kommen sie schneller voran. Das ist, glaube ich, keine Frage, dass man das auch in einer gewissen Weise regulieren muss, dann, wenn es sozusagen über Videoproduktionen mehr erkennbar ist, also wo ich dann irgendwo das Echtheitssiegel vielleicht bräuchte. Solche Dinge, glaube ich, dem müssen wir uns stellen. Insofern, das ist eine Riesenopportunität, gar keine Frage, aber wir müssen auch aufpassen, nicht alles, was aus den USA als Opportunität erklärt wird und nur von Herrn Trump und seinem Vizepräsidenten, ist es denn dann auch so? Also es muss ja immer in den konkreten unternehmerischen Realitäten auch gespiegelt werden.
In dem Fall hat ja Macron sich da auch sehr stark zugeäußert.
Ja, das ist aber auch, ich meine, was soll er auch, er hat ja sonst nichts mehr zu tun. Ich meine, als französischer Präsident, er ist eine lame duck, die Mehrheiten im Parlament, er kann eigentlich nur noch Gipfel ausrichten. Das machen die dann, die Franzosen, auch mit großer Geste, ja, das fällt den Deutschen so nicht ein. Da fehlen ihnen auch die repräsentativen Ansprüche, die man dann da reinlegen kann, aber gut, das macht er.
Ja, gut. Herr Hüther, abschließende Frage, die eigentlich gar nicht meine Frage ist, sondern die einer Kollegin. Die hat mir nämlich gesagt, du sprichst mit Herrn Hüther, ihr werdet wahrscheinlich die ganze Zeit über die Probleme der deutschen Wirtschaft philosophieren. Ich möchte mal hören, sieht er optimistisch in die Zukunft oder pessimistisch oder beziehungsweise was lässt ihn optimistisch in die Zukunft gucken und wo ist das Glas eigentlich halb voll? Wie guckt Michael Hüther in die Zukunft?
Naja, also auch hier Vergangenheitserfahrung ist ja nicht so, dass wir immer nur blendend gewesen wären. Also unsere Automobilwirtschaft die letzten 100 Jahre an der Spitze und so, sondern wir haben vor 30 Jahren auch eine sehr schwierige Situation gehabt. Die Qualität stimmte nicht, die Effizienz stimmte nicht, die Japaner haben es uns vorgemacht und wir haben reagiert. Und wenn wir diese Reaktionsfähigkeit wieder zum Tragen bringen, das wieder wirksam werden lassen, dann bin ich da eigentlich optimistisch, wenn wir den ganzen diesen Kleingeknüttel in manchen Regulierungen rausnehmen, wenn jetzt wirklich der Mut dazu ist, Regulierung mal anders zu denken, viel mehr Freiräume zu schaffen, wenn wir eine Investitionsprämie etablieren, um dann auch das Investieren am Standort wieder besonders günstig zu machen, wenn wir über den Industriestrompreis eine Verlässlichkeit haben, die einigermaßen wettbewerbsfähig ist, dann ist das eigentlich gar nicht so geheimnisvoll. Also man muss das Land jetzt auch nicht ohne Not schlecht reden. Das Land hat große Assets. Es ist regional viel balancierter als andere. Nehmen Sie Frankreich, den Nordosten können Sie vergessen. Das ist auch nicht mehr. Das wird, also werden wir nicht mehr erleben. Wir haben das in Deutschland anders und wir müssen das wieder deutlich machen. Und diese regionalen Potenziale mit dem, was wir eigentlich an einer guten Hochschullandschaft zusammenbringen, das ist, glaube ich, das entscheidende Thema. Und deswegen nicht nur als rheinischer Ökonom oder Ökonom aus dem Rheinland optimistisch, zumal vom Karneval, sondern ganz generell.
Wunderbar. Auf dieser optimistischen Note höre ich gerne auf und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Danke,
Michael Hüther.
Vielen Dank.